Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Liebe Gemeinde, heute ist Halbzeit der Expedition zum Anfang. Drei nach meinem Gefühl eigentlich ziemlich intensive Wochen, in denen wir uns mit herausfordernden Themen beschäftigt haben. Ging ziemlich schnell für mein Gefühl dieser Halbzeit. Wir haben uns beschäftigt mit Fragen wie, was sind Voraussetzungen für echte Neuanfänge? Wie gehen wir mit einengenden Strukturen im Alltag um? Und welche Sehnsüchte, das war das Thema dieser Woche, in der vergangenen Woche, bestimmen unser Denken und Handeln? Dies ist alles eingebettet in die zentrale Frage, was können wir von Jesus über gelingendes Leben lernen? In dieser vierten Woche geht es nun um die Frage, wie unterscheidet man Wesentliches von Unwesentlichem? Tja, wie macht man das? Haben Sie eine Idee? Oder anders gefragt, mit Hilfe welcher Kriterien haben Sie diese Frage bisher für sich beantwortet? Wie unterscheidet man die Spreu vom Weizen, das Wesentliche vom Unwesentlichen? Was ist wirklich wichtig im Leben? Tatsache ist doch, wenn wir darauf eine Antwort hätten, wäre manches für uns wesentlich einfach. Ich zumindest wüsste dann, wofür sich wirklich zu kämpfen lohnt und wofür nicht. Ich würde meine Zeit nicht so oft für irgendwelche Nebensächlichkeiten opfern. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mich über bestimmte Dinge aufrege oder mich da groß verausgabe und nachher denke, ist doch eigentlich überhaupt nicht mehr. So eine belanglose Sache. Die Zeit hätte ich auch deutlich sinnvoller einsetzen können. Nun, es scheint leider nicht so einfach zu sein, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Schauen wir uns einmal die Realität an in unserer Umgebung. Nachbarn werden zu erbitterten Feinden, weil ein Fliederbusch ein wenig durch den Zaun wächst. Kinder fangen an zu heulen beim Geburtstag, weil sie alle den gleichen Stock als Laserschwertattrappe benutzen wollen. Kollegen hassen sogar einander, weil der eine etwas mehr in der Öffentlichkeit vom Chef gelobt wird als der andere. Und Menschen fangen wutentbrannt an zu hupen, nur weil jemand an der Ampel nicht sofort bei Grün losfährt. Was ist eigentlich wesentlich? Manchmal drängt sich mir der Gedanke auf, könnte es sein, dass sich unser Leben viel zu oft um die unwesentlichen Dinge dreht und viel zu selten um die wesentlichen? Ja, mehr noch, dass wir uns mit so viel mit banalen Randfragen und schieren Nebensächlichkeiten beschäftigen, dass wir zu den entscheidenden Fragen des Lebens gar nicht mehr kommen. Der amerikanische Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau ebenfalls wollte sich dieser entscheidenden Frage stellen. Mit 27 Jahren wurde er zum Aussteiger. Er verabschiedete sich von der Gesellschaft und zog in eine kleine Blockhütte am See. Und er schrieb anschließend, ich ging in die Wälder, weil ich bewusst leben wollte. Ich wollte das Dasein auskosten, das Mark des Lebens einsaugen und alles loslassen, das kein Leben in sich trug, um nicht an meinem Todestag innezuwerden, dass ich nie gelebt hat. Haben Sie das gehört? Ich wollte alles loslassen, das kein Leben in sich trug. Übersetzt heißt das, ich wollte meine kostbare geschenkte Lebenszeit nicht mit lauter unnützen Dingen verschwenden, mit Unwesentlichen. Warum? Nun, wie Thoreau selbst formuliert, ich wollte nicht an meinem Todestag entdecken, dass ich nie gelebt hatte. Gerade am Ende stehen viele Menschen vor der beklemmenden Frage, habe ich eigentlich das Beste aus meinem Leben gemacht? Beziehungsweise, was wäre das Beste gewesen? Das Wesentliche. Jesus nimmt ein ganz schlichtes Bild, um dieses Thema anzusprechen. Sie alle kennen vermutlich das Sprichwort, man soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Im Original bei Jesus heißt das so. Und er sprach zu ihnen, zündet man etwa ein Licht an, um es unter den Scheffel oder unter die Bank zu setzen? Keineswegs, sondern um es auf den Leuchter zu setzen. denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll, und es ist nichts geheim, was nicht an den Tag kommen soll. Bei einem Licht ist die Frage nach dem Wesentlichen ziemlich leicht zu beantworten. Was ist nicht wesentlich? Ganz klar, wenn es leuchtet. Und wenn es nicht leuchtet, dann stimmt etwas nicht, dann läuft etwas falsch. Übrigens benutzt Jesus bei seiner Erzählung wieder eine Formulierung, die man auch etwas salopper übertragen könnte im Deutschen. Wer von euch ist denn so dusselig und stellt ein offenes Licht unter einen Eimer oder unter eine Bank? Und wir alle möchten direkt rufen, frei nach Mediamarkt, genau, ich bin doch nicht blöd. Doch, sagt Jesus, alle, die ihr Lebenslicht nicht so leuchten lassen, wie es leuchten könnte, alle, die ihre von Gott geschenkten Möglichkeiten nicht dazu nutzen, um es in der Welt heller zu machen. Letztlich fragt Jesus hier herausfordernd, willst du eine Leuchte sein oder eine Finsternis? Verbrennst du deine Lebensenergie dafür, dass es um dich herum hell wird, oder flackerst du nur müde für dich selber herum? Für die Israeliten damals war das Bild von der Leuchte völlig eindeutig. Also wenn ich eine Lampe habe, dann muss sie natürlich auf rot gestellt werden, auf einen Leuchter mitten in den Raum. Es gab ja noch kein elektrisches Licht. Damit alles möglichst optimal ausgeleuchtet. Und wer einen Scheffel, also einen Messbecher für Getreide, drüber stimmt, der hat sie ja nicht alle. Schon deshalb, weil die Lampen damals ja fast alle mit Olivenöl betrieben wurden, also mit einem wichtigen Nahrungsmittel. Da wurde etwas wahrhaft Existenzielles verbraucht. Sprich, mit solchen wertvollen Ressourcen ging man verantwortungsvoll um. Und dass das Licht nicht nur ein Symbol für die Menschen, sondern auch und ganz besonders für die Gegenwart des Himmels ist, das war allen genauso bewusst. Licht, das hatte schon immer etwas in der Gegenwart Gottes zu tun. Denken wir nur mal an die Weihnachtsgeschichte. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Licht muss leuchten. Und dann erfüllt es seine wesentliche, seine gottgewollte himmlische Aufgabe. Allerdings, allein in diesen zwei kurzen Versen beschreibt Jesus gleich drei Möglichkeiten, wie man sein Licht falsch nutzen kann. Erstens, man kann, wie gesagt, ein Deckel drüber stülpen. Dann verbrennt das Öl zwar, aber niemand hat etwas davon. Das wäre die totale Verschwendung. Das Licht hätte einfach nicht das getan, wofür es da ist. Und diese Frage gibt Jesus direkt weiter an uns. Machen wir eigentlich das, wofür wir da sind? Leuchtet unser Leben? Bringt es Helligkeit in das Leben anderer? Und hilft es anderen, die Welt besser wahrzunehmen? Nebenbei, wir sehen, dass Jesus mit diesem Bild vom Licht von Anfang an alle egoistischen Motive ausschließt. Denn ein Licht leuchtet ja niemals nur für sich selbst. Es leuchtet, damit andere besser sehen können. Der erste falsche Ansatz wäre demnach, sein Licht einfach zu verkaufen. Und zweitens, man kann auch, das erwähnt Jesus ebenfalls, sein Licht unter eine Holzbank stellen. Dann verbrennt nicht nur das Öl, sondern wenig später möglicherweise das ganze Haus. Das wäre brandstiftend. Auch damit hätte das Licht nicht getan, wofür es da ist. Es wäre destruktiv, zerstörerisch gewesen. Und natürlich lässt sich diese Variante ebenfalls übertragen. Es gibt Menschen, und zwar nicht wenige, die nutzen ihre Fähigkeiten dazu, die Welt heller zu machen. Nicht dazu, die Welt heller zu machen, sondern dazu, die Existenz anderer zu zerstören. Und es kümmert sie wenig, ob sie bewusst oder unbewusst durch ihr Sein dem anderen schaden. Und hierbei geht es jetzt gar nicht zuerst um eine moralische Wertung, sondern darum, dass so jemand einfach nicht das Wesentliche in seinem Licht macht. Es ist ein falscher Ansatz zu sagen, das Licht, ja, soll etwas zerstören oder soll etwas für mich durchsetzen, sein Licht gewissermaßen zu missbrauchen, damit es schlecht und zerstörerisch für andere wird. Der zweite falsche Ansatz. Drittens, man kann auch, und das verbirgt sich ebenfalls im Bild vom Scheffel, einen halb gekippten Eimer über die Leuchte stellen, damit das Licht nur für mich scheint. und nicht auch für die anderen im Raum. Dann verbrennt das Öl, aber ich gönne niemandem, dass er etwas von dem Lichterschein abbekommt. Das wäre Beschränktheit. Ja, so jemand beschränkt sein Licht auf sich selbst, weil er nicht möchte, dass ein anderer davon profitiert. Dahinter steckt in der Regel die tiefe Angst. Wenn ich zu viel für andere leuchte, komme ich selbst zu kurz. Ich muss 100% meiner Leuchtkraft für mich selbst sichern. Mein Licht gehört mir allein. Nur mir. Seltsam, oder? Denn Licht ist nun einmal etwas, bei dem nichts verloren geht, wenn man es mit anderen teilt. Der dritte falsche Ansatz wäre demnach, sein Licht zu horten. Mit dem Gleichnis vom Licht unter dem Scheffel hat Jesus eine sehr konkrete, bildhafte Antwort auf die Frage, wie man das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheidet. Und diese Antwort lautet: Das in deinem Denken, Wollen und Tun ist wesentlich, was das Leben anderer heller macht. Das in deinem Denken, Wollen und Tun ist wesentlich, was das Leben anderer heller macht. Und immer dort, wo dein Lebenslicht nicht leuchten kann, oder wo es das Dasein anderer sogar gefährdet, oder es von dir den anderen vorenthalten wird, dann missbrauchst du es. Und ich vermute, dass allein diese Frage, wo macht mein Leben die Welt heller und wo macht sie sie dunkler, eigentlich ausreicht, um darüber mal eine ganze Woche nachzugrübeln. Was es nun genau bedeutet, sein individuelles Licht leuchten zu lassen, also seine jeweiligen Begabungen und Fähigkeiten, dazu werden wir im Laufe der nächsten Tage anregende Geschichten hören und lesen, in denen Jesus jeweils deutlich macht, wie man dem Geheimnis des eigenen Leuchtens auf die Spur kommt. Denn Lichtsein kann man auf ganz unterschiedliche Arten. Und jede und jeder ist eingeladen, ihren oder seinen Weg zu finden. Jesus verspricht zumindest, dass das möglich ist. Er liefert mit seinem Bild vom Licht nämlich gleich noch ein Versprechen mit. Und er sagt, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll. Und es ist nichts geheim, was nicht an den Tag kommen soll. Was meint Jesus damit? Nun, im Römischen Reich kursierten damals viele religiöse Lehren, die alle darauf hinriefen, dass nur besonders Eingeweihte die Chance bekamen, am Heil Anteil zu haben. Diese sogenannten Mysterienreligionen spielt mit dem elitären Gedanken, nur die Auserwählten können gerettet werden. Jesus macht in unserer Geschichte deutlich, bei mir ist das anders. Gott ist kein Geheimniskrämer. Weil Gott alle Menschen gleichermaßen gibt, darum sollen alle seine Liebe erkennen. Und alle, die sich danach sehnen, dass Gottes Licht in ihr Leben kommt und es erhält, sollen das erfahren. Das heißt, in dieser kleinen Randbemerkung distanziert sich Jesus von allen Versuchen, Glauben an irgendwelche Bedingungen oder an besondere Erkenntnisse zu knüpfen. Und das lässt mich auf eine bewegende Woche hoffen, weil wir ja ganz unterschiedlich unterwegs sind, auf ganz unterschiedlichen Stellen stehen im Leben mit Gott im Glauben. Es gibt einen alten Gospel-Song, den Sie vielleicht auch kennen, Dietrich wird ihn sicherlich auch kennen. Ich habe den früher als Kind auf einer Kassette gehabt, immer wieder gedudelt, bis dann irgendwann Bandsalat in Folge war. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Darunter hast du das auch schon mal gesungen, der Eltern auch schon mal gesungen, die Mischung vor, ja? Ich habe auf jeden Fall ja auch schon mal gehört, this little light of mine, I'm gonna let it shine, dieses Lied. Ja. Und da geht es genau um unser Thema heute. Mein kleines Licht, vielleicht nur ein kleines Licht, aber das will ich scheinen lassen in Gottes Namen. My, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Liebe Gemeinde, ich wünsche uns allen, dass wir durch Gottes Gnade immer wieder solche Leuchten haben.